whisky.de. Treffpunkt feiner Geister.
Wie entstehen Whisky-Abfüllungen? Die Qual der Wahl. Im The Whisky Forum haben wir ausführlich über die Geschmacksausprägung der vielen verschiedenen Artback-Abfüllungen diskutiert und warum man genau diese Abfüllungen präsentiert und nicht andere. Lösen wir uns von der Brennerei Artback und betrachten wir eine ganz normale Malt-Whisky-Brennerei in Schottland. Man brennt Whisky, befüllt Fässer, lässt sie unterschiedlich lange reifen und füllt sie schließlich als Single Malt ab. Eigentlich ganz einfach. Wenn nicht Single Malt ein natürliches Produkt mit allen Variationen des wirklichen Lebens wäre. Man hat zwar in den vergangenen Jahrzehnten alles getan, um die Qualität des Single Malt Whiskys zu erhöhen, so kommen zum Beispiel durch Essigbakterien geschmacklich umgekippte Gärbehälter in der Praxis nicht mehr vor. Früher musste man dagegen entscheiden, ob man die Charge verwendete oder wegschüttete. Umgekippt ist bzw. war nämlich nicht gleich umgekippt. Kamen die Essigbakterien erst recht spät im Laufe des Gärprozesses hinzu, so erhielt der Rohwhisky nur einen leichten Strich, der durchaus in der Masse der Flaschen untergehen konnte. Oder das unsägliche Überkochen der Brennblasen. Sollte man eine ganze Füllung eines Spirit Receivers entsorgen, nur weil ein paar zig Liter Verunreinigung durch Überkochen darinnen waren? Die Liste der kleinen Fehlerchen war früher reichlich lang. Heute ist die Qualität der Whiskys weitaus besser geworden. Man beherrscht den Fertigungsprozess aus dem FF. Dennoch gibt es natürliche Ausrutscher. Zum ersten ist da der Einfluss der Fässer. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob ein Whisky in ein erstbefülltes, zweitbefülltes oder gar drittbefülltes Fass zur Reifung eingefüllt wird. Und nicht nur das. Der Großteil der in Schottland befüllten Fässer wurde zuvor in den USA für die Bourbonlagerung verwendet. Da auch der Bourbon schon eine Menge Aromen aus dem Fass zieht, ergeben sich unterschiedliche Reifemöglichkeiten, je nach dem Alter des zuvor entnommenen Bourbons. Zudem werden Bourbonfässer auch von innen thermisch behandelt. Zuerst werden sie vorsichtig erhitzt, der Fachmann nennt das Toasten, damit sich die Zellulose in der Holzstruktur in Zucker umwandelt, der anschließend karamellisiert. In einem zweiten Durchgang werden dann die Fässer von innen mit offener Flamme ausgebrannt. Und hier gibt es meist vier Stufen, die die Dicke der so entstehenden Holzkohleschicht spezifizieren. Die Holzkohle macht den Bourbon nicht rauchig. Ganz im Gegenteil. Sie filtert scharfe Bestandteile aus dem Rohwhisky heraus, wie ein Aktivkohlefilter. Und wenn die Schicht im Fass sehr dick war, dann bleibt noch ausreichend Filterfähigkeit übrig, um auch dem im zweiten Durchgang reifenden Scotch die Schärfe zu nehmen. Bei der Reifung spielen aber auch noch andere Einflüsse eine Rolle. Der nächste größere ist die Temperaturdifferenz zwischen Sommer und Winter am individuellen Lagerplatz des Fasses. Denn Fässer atmen. Im Sommer dehnen sich Flüssigkeit und Luft im Fass aus und drücken einen Teil der Luft durch die Poren nach außen. Dies ist der betörende Duft in den Lagerhäusern, den wir Genießer so lieben und der im Fachjargon Angel's Share, Anteil der Engel, heißt. Im Winter geschieht das Gegenteil. Frische Luft wird durch die Poren mit der sich zusammenziehenden Luft und Flüssigkeit ins Innere des Fasses gesaugt. Das Fass atmet wieder ein. Es macht einen bemerkbaren Unterschied, ob ein Fass nun direkt unter der Hallendecke und ganz außen an der Wand mit großen Temperaturunterschieden lagert oder eben temperaturkonstant in der Mitte des Lagerhauses, geschützt am Boden. Am Ende sieht sich die Brennerei vollkommen individuellen Fässern gegenüber. Hat man dann auch noch mit unterschiedlichen Rauchgehalten im Malz und mit unterschiedlichen Malzsorten, Stichwort Toasted Malt, produziert, so hat man noch viel, viel mehr an variierenden Parametern und damit Geschmäckern in seinen Fässern vorliegen. Doch lassen Sie uns nun beginnen, in der Brennerei Fässer für eine geplante Abfüllung auszusuchen. Auf den Etiketten geschrieben steht dabei werbewirksam meist die ausschließliche Verwendung nur der besten Fässer aus der Brennerei. Doch sind das wirklich die besten Fässer? Und wenn es sie tatsächlich wären, was machte man dann mit den anderen? Um die Abfüllstrategien der Hersteller zu bewerten, müssen wir ein gesamtheitliches Bild der Brennerei in unseren Gedanken entwerfen. Eine Brennerei hat ja nicht gerade erst angefangen zu produzieren. Im Normalfall befindet sich ein hübscher Durchschnitt an Fässern, produziert über einige Jahrzehnte, in den Lagerhäusern. Junge Fässer sind es in der Regel sehr viele, aber je älter die Malts werden, umso rarer wird die Auswahl. Die Zeit nagt an den Beständigen. Nagen ist natürlich etwas salopp geschrieben. Fässer werden ausgesucht, vielleicht schon vom Vorgänger in dieser verantwortungsvollen Tätigkeit, und andere bleiben übrig. Glücklich kann die Brennerei sein, die noch einen Haufen an Fässern an die Blended-Whisky-Industrie abgeben kann. So kann derjenige, der sich um die Abfüllung von Single-Malt-Whisky kümmern muss, tatsächlich noch eine Fassauswahl treffen. Frei nach Aschenputtel. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Doch die Malt-Whisky-Revolution frisst ihre Kinder. Zahlreiche Brennereien mussten die Abgabe von Fässern an die Blender einstellen. Es gab einfach nicht mehr genug, um den gesamten Markt zu bedienen. Auch die unabhängigen Abfüller blicken bei dieser Fassknappheit immer öfter in die Röhre und erhalten keine Fässer mehr für eigene Abfüllungen. Wann haben Sie das letzte Mal eine unabhängige Abfüllung gesehen, auf der Glenfiddich oder Lagavulin stand? Genau, es gibt sie nicht mehr. Und alle anderen Gerüchte über den Inhalt von unabhängigen Abfüllungen sind genau als solche zu sehen. Als reine Gerüchte. Kein verantwortungsvoller Brenner einer großen Marke mit Millionenauflage wird heute noch ein Fass an Dritte abgeben. Man braucht alle. Keine Ausnahmen. Doch kommen wir nun zur tatsächlichen Produktion von käuflich erwerbbaren Single-Malt-Abfüllungen direkt von der Brennerei, also Originalabfüllungen. Erste Priorität hat immer der größte Umsatzbringer. In der Regel sind das die 10- und 12-jährigen Abfüllungen. Hier wird eine Mischung aus 50 bis 100 Fässern, ein ganzer LKW, vorgenommen. Dabei legt man Wert auf einen typischen Mix aller üblicherweise eingekauften Fässer. Erste bis dritte Füllung, alle Ausbrenngarde, ein gewisser Anteil an Sherryfässern, falls verwendet, Lagerung an äußeren, inneren, oberen und unteren Lagerpositionen. In Summe gibt das einen konsistenten Geschmack, in dem sich der Genießer wiederfindet. Um dies zu gewährleisten, gibt es Referenzproben alter Abfüllungen in den Brennereien, die von Tasting-Panels regelmäßig gegen die neuen Fassauswahlen verglichen werden. Doch es gibt Abweichungen. Eine Drift über die Jahre. Der schönste Effekt ist die Zunahme der Qualität des Brennprozesses. Unser Single Malt Whisky wurde über die beiden vergangenen Jahrzehnte immer besser. Auch die Kontrolle der Fässer, das sogenannte Fassmanagement, hat die Qualität des Fertigproduktes erhöht. Auf keinen Fall kommen heute mehr zu oft befüllte Fässer zum Einsatz. Fälschlich viertbefüllte gibt es dank der Computerüberwachung praktisch gar nicht mehr. So, und nun kommen wir zum eigentlichen Problem. Rund 2/3 aller Fässer werden in der Regel für den größten Umsatzträger der Brennerei verwendet. Sei es ein Macallan 10 Jahre, ein Bowmore 12 Jahre oder ein Lagavulin 16 Jahre. Der Renner greift ohne Rücksicht auf Verluste die Fässer ab. Keine Brennerei kann es sich erlauben, nicht mehr auf den Regalen der Händler und Bars zu stehen. Wie heißt es so schön? Aus den Augen, aus dem Sinn. Die so übrig bleibenden Fässer, eine mitunter stark begrenzte Auswahl, muss für den Rest des Angebots der Brennerei herhalten. Einen Teil wird man länger reifen lassen, um ältere Abfüllungen anbieten zu können. Die Brenner kennen sich mittlerweile schon ganz gut aus, welche Fässer Potenzial für ein hohes Reifealter aufweisen. Nach diesem Stockpicking, also Fassauswahl, wird die Auswahl für zusätzliche Abfüllungen immer kleiner. Und was da so übrig bleibt, lässt sich nicht mehr als gut oder als passend zur Brennerei bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Diese exotischen Fässer können den Ruf einer ganzen Marke ruinieren, wenn sie in die Hand von unabhängigen Abfüllern gelangen, die sie dann mit dem Brennereinamen versehen auf den Markt bringen. Dies ist bzw. war der Grund, warum die Brennereien in der Vergangenheit schon gerichtlich gegen unabhängige Abfüller vorgegangen sind. Es geht um die Konsistenz und den Wert der eigenen Marke. Also, was macht man mit diesen Ausreißfässern? Die meisten dieser Fässer sind einfach zu schwach gereift, drittbefüllte Fässer ohne große Aromenfracht. Typische Fälle zur Abgabe an die Blendindustrie. Da aber die Nachfrage nach billigen Single Malts auch aus den Discountern immer stärker wird, findet man diese milden Malts passend zum mild geprägten Geschmack des Massenverbrauchers eben im Discount als Single Malt für wenig Geld. Was aber macht man, wenn der Markt noch mehr Single Malt Whisky der eigenen Brennereimarke aufnehmen kann? Ein interessantes Verfahren ist dazu das Nachreifen in frischem Holz. Das klappt wunderbar bei schwach gereiften Fässern. Und die Ergebnisse sind oftmals alles andere als eine Notlösung. Die Lagerung in den drittbefüllten Fässern gibt einem Malt ganz andere Aromen als die Nachlagerung in frischem Holz. Kombiniert entstehen häufig komplexe, interessante Single Malts, die beim Publikum sehr beliebt sind. Bleiben am Ende wirklich nur noch die Exoten übrig. Zwei dieser Exoten sind zum Beispiel die untypisch schwachrauchigen bzw. nicht rauchigen Malts wie der Artback Blaster oder der Unpeated von Cole Eiler. So findet am Ende auch noch das letzte Fass einer Brennerei seinen Käufer, wenn man sich nur genug Mühe gibt. Der Anfang dieses Artikels zeigte die Kür der Fassabfüllung. Es stehen alle Fässer zur freien Auswahl. Je weiter man in Abfüllzirkus zum bitteren Ende kommt, umso mehr gestaltet sich die Abfüllung jedoch zur Pflicht. Der Brennerei bleibt nichts anderes übrig. Sie muss auf die eigenen Zwänge reagieren. Das geht nicht immer positiv aus. Mehr als eine Notabfüllung hat schon einmal den Ruf einer Brennerei beschädigt. Das kann so weit gehen, dass ehemals beliebte Brennereien sich mit wenigen Abfüllungen den Ruf ruinierten und sich auf diese Weise ins Abseits befördert haben. Doch andere Brennereien wie Artback beherrschen diese Kollektionsabfüllungen auf geniale Weise. Da entstehen aus den verschiedenen Fasscharakteren Corrie Reckons, Rollercoaster und Blasters. Und fast alle werden vom Markt freudig aufgenommen. Nicht anders macht es Laphroaig mit seinen Quarter- und Triple-Casks. Nur Lagavulin scheint dieses Verhalten nicht nötig zu haben. Aber auch nur scheinbar. Auch dem Lagavulin Distillers Edition könnte man eine Notnachreifung der drittbefüllten Fässer nachsagen. Wenn nur das Ergebnis nicht so vortrefflich gut ausfallen würde. Habe ich hier in diesem Artikel oder der vielen hervorragenden Abfüllungen viel Rauch um nichts gemacht? Wer weiß das schon so genau? Die Brenner lassen sich nicht in ihre Karten schauen. Und am Ende bestimmt ausschließlich der Genießer, ob das Ergebnis sehr gut, nur gut oder eben mäßig war. Und alleine darauf kommt es an. Dieser Artikel diente dazu, ihre Kritikfähigkeit bei Single Malt Whiskys zu verbessern. Denn nicht überall muss toller Whisky drin sein, auch wenn es außen draufsteht. Nur ihre Nase und ihr Gaumen sagen ihnen, was ihnen schmeckt und was nicht.